ARD Sounds.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zur Enkelin von Mussolini.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Just Tattoo of Us.
Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Herzlich willkommen hier an dem Ort, wo man hingeht, wenn nichts mehr geht. Wenn man mal entschleunigen muss oder auch entschlacken oder einfach entspannen. Ja genau, wir sind bei ARD Sounds, Home of Too Many Tabs. Der Podcast, in dem ein fantastischer, gewitzter, ursympathischer, ja man kann ihn als Schambolzen bezeichnen, guten Gewissens.
Geht runter wie Öl.
Mein Kollege Miguel Robitzky sitzt mir hier gegenüber, damit wir zusammen unsere offenen Tabs schließen können, so wie jeden Mittwoch. Lieber Miguel, herzlich willkommen.
Buongiorno, auch ein herzlich willkommen an dich, liebe Caro Worps.
Buongiorno.
Caro, es gibt brandheiße Entwicklungen aus meiner Heimatstadt Aschaffenburg, die ich mit dir sharen wollte.
Okay.
Wir sind ja letzten Herbst, habe ich dir hier meine Heimatstadt einmal gezeigt, aber es gibt etwas Neues und zwar müssen wir die Stadtgeschichte einmal komplett neu schreiben.
Ich glaub's nicht.
Doch, es ist wirklich so. Crazy Entwicklung aus meiner Heimatstadt Aschaffenburg. Da gab es nämlich eine historische Entdeckung, zufälligerweise in einer Baustelle unten am Main. Und zwar wurden da massive Eichenbalken in 8 Meter Tiefe gefunden, die aus dem 4. Jahrhundert vor Christus stammen. Das ist aus der Eisenzeit. Und das ist eine Entdeckung jetzt in unserem Aschaffenburg. Die ist nördlich der Alpen bisher einmalig. Habe ich gelesen.
Das gibt's nicht.
In Main Echo.
Druiden?
Ja, vielleicht waren es Druiden. Man weiß bis jetzt noch nicht, was das ist. Es wird vermutet, eventuell eine alte Hafenanlage. Jedenfalls waren da scheinbar Leute weit, bevor man bisher dachte, dass
nördlich
da Leute wären.
Nördlich der Alpen einmalig?
Ja.
Das heißt, es ist jetzt irgendwie so, wie kann man das irgendwie...
So richtig weiß man das jetzt noch nicht, was
okay.
da genau passiert ist. Das wird jetzt die nächsten Monate gecheckt. Jedenfalls Baustopp bei dieser Baustelle. Da werden sich jetzt wahrscheinlich viele Leute vor Ort aufregen, dass da jetzt einfach so das aufgerissen wurde. Aber es ist altes Holz da gefunden worden, das noch sehr, sehr gut erhalten ist. Fand ich irgendwie magical, dass das bei uns passiert ist. In unserem schönen Aschebesch, da kommen ja fast die Tränen. Und
Urban
Priol auch.
Jetzt hat Aschaffenburg 2 Highlights. Die alte Hafenanlage und Miguel Robitzky.
Richtig. Und Urban Priol, den wollen wir nicht hier unterschlagen.
Das stimmt, natürlich.
Naja, das habe ich hier heute, wollte ich mal nochmal abchecken, bevor wir in die Tabs gehen.
Ja, das sind wirklich fantastische News. Und ich bin ehrlich gesagt heilfroh, dass Wahl-Timmy/Hope noch nicht geplatzt ist.
Bisher.
Weil dann wird die Folge schlecht gealtert. So wird die Folge explodierende Tiere mit den Wahlexplosionen für immer extrem gut altern.
Auf jeden Fall.
Sich keine Sorgen machen.
Es ist wirklich immer noch nicht passiert, aber er ist schon ganz wund gepickt. Er wird immer roter. Und ich bin immer mal wieder auf dem Livestream, wo dieser Kadaver da zu sehen ist. Und dann so im schönsten Sonnenuntergang sieht man dann so live diesen Kadaver da. Weil der Livestream, der wird ja ausgeschaltet, wenn es dunkel wird. Ne? Hast du das gesehen?
Also, es gibt Livestreams zum toten Wal.
Und dann guckt man immer kurz vorher nochmal nach.
Mehr geht nicht. Deutschland piekt. Also eigentlich können diese Wale das ja, wie letzte Woche erklärt, selber irgendwie regulieren, beziehungsweise diese Dämpfe entweichen eigentlich ganz leicht. Aber durch diese Möwe, ich stelle mir das jetzt vor, das ist so wie in so eine kleine Nadel, in so einen Luftballon.
Ja.
Dann platzt diese eine Möwe, fliegt dieser ganze Wal um die Ohren.
Oh.
Das will ich nicht.
Doch, das wolltest du, das hast du letzte Woche
nicht.
Im Vorgespräch
will
gesagt,
nicht.
Dass du willst, dass der platzt.
Haben wir Tabs?
Wir haben auf jeden Fall Tabs.
Ja, dann lass uns doch mal reingehen. Eine Sache muss ich noch hier loswerden, nämlich maximal irritiert schon seit Wochen, aber ich habe nie den Moment gefunden, das zu sagen.
Was?
Wenn ich so an deinem Gesicht vorbeigucke, so slightly nach hinten an dir vorbei in die Ecke.
Ja, da ist ein Fenster, das ist ein schönes Fenster.
Dann guckt mich ein ausgestopftes Frettchen an. Mit so zwei riesen Augen, die so draufgesteckt sind.
Das ist aber beruflicher Natur hingekommen. Das ist aus dem Set von Bennys Baumhaus. Ich habe ja da so eine kleine Rubrik beim hier ZDF-Magazin Royal gemacht.
Mhm.
Da wurde dann irgendwann die Kulisse abgebaut und da waren so diese ausgestopften Tiere drin und denen wurden so, ja, so Cartoon-Augen draufgeklebt, so kugelige
Augen. Ist alles schön und gut, aber
und da habe ich mir gedacht, als Souvenir.
Es sitzt mir komplett gegenüber, es guckt mir wirklich ins Gesicht.
Das ist wirklich nicht sehr vorteilhaft, das stimmt. Es ist aber ein kleines Souvenir gewesen von der Arbeit als Erinnerung.
Wenn ich so nach Worten ringe oder irgendwie mir was nicht einfällt, dann gucke ich einmal den Frettchen ins Gesicht und dann geht's wieder weiter.
Ja, ein ausgestopftes Wiesel.
Das sorgt hier, also es trägt hier sehr zum Ambiente bei, auf jeden Fall.
Ja.
Ich mach mal ein Foto davon.
Ist so ein klassisches Büro.
Ja. Ja. Ich packe das Gadget mal in meine Story, dann wisst ihr, wovon ich rede.
Okay, also und jetzt mit dieser Konzentration und dieser Stimmung kümmern wir uns doch mal um unsere Tabs.
Miguel, ich weiß, dass du meinen heutigen offenen Tabs viel abgewinnen kannst, weil wir haben uns schon drüber unterhalten die Tage. Deshalb, du kannst mich hier gerne ergänzen und wir quatschen hier ein bisschen über die Personalie der Woche. Es handelt sich um Alessandra Mussolini und richtig gehört, sie ist keine geringere als die Enkelin von Italiens faschistischem Diktator von 1922 bis 1945, Il Duce und Vorbild von Hitler, Benito Mussolini.
Ja.
Und warum reden wir heute über Alessandra Mussolini, die Enkelin des italienischen faschistischen Diktators von 1922 bis 1945, Il Duce und Vorbild von Hitler? Na, nun, sie hat diese Woche Promi Big Brother gewonnen. In Italien.
So. Ja, und das fand ich auch so cursed. Wir haben dann schon so ein bisschen vor der Aufnahme drüber uns unterhalten, aber es ist wirklich eine extrem bizarre Begebenheit,
ja, das
die
ist
ich aus der Boulevardzeitung
eine bizarre Meldung
habe.
Auf jeden Fall, bizarre Konstellation. Die Sendung, also Big Brother in Italien ist es natürlich, Fratello Grande VIP heißt die Sendung dort. Und ja, da ist diese Woche tatsächlich ist zu diesem Moment gekommen.
Der Grande Fratello VIP.
Sie jubelt.
Sie reißt die Hände in die Luft.
Alessandra Mussolini hat tatsächlich Big Brother Italien gewonnen. Sie steht da in so einem langen pinken Flatterkleid. Sie hat so ein bisschen Donatella Versace-artiges Aussehen und sie heißt eben Alessandra Mussolini. Sie ist 63 Jahre alt. Sie ist die Tochter von Romano Mussolini, dem jüngsten Sohn des Faschistenführers Benito
Der
Mussolini.
Der war Musiker, ne?
Genau, Jazzmusiker. Ja, nach 1500 Stunden TV-Show Promi Big Brother, Fratello Grande VIP, hat sie sich gegen 15 KandidatInnen dort durchgesetzt. Und man denkt einfach, hä?
Die Enkelin?
Wie?
Von Mussolini? Hä?
Ja, tatsächlich ist Alessandra Mussolini eine total skurrile und natürlich auch ultra problematische Figur, die sich politisch bis heute nicht von ihrem Großvater Benito Mussolini distanziert hat und die so zwischen Faschismus und Trash durch die italienische Popkultur geistert. Deshalb habe ich zu ihr mal ein paar Tabs geöffnet diese Woche und würde ich gerne tiefer mit ins Rabbit Hole
liebend gerne.
Holen, ja. Was man so liest, hat Benito Mussolini wohl viel gebumst.
Und das geht ja schon mal gut los.
Und hat Affären mit mehreren Frauen gleichzeitig unterhalten. Er soll bis zu, in seinem Wikipedia-Artikel steht, um die 400 verschiedenen SexualpartnerInnen gehabt haben, was man so liest. Und daher hat er auch sowohl eheliche als auch uneheliche Kinder. Übrigens, eine Affäre, mit der er auch ein Kind hatte, hat er mal in eine Nervenheilanstalt einweisen lassen, weil sie ihm immer wieder Szenen gemacht hat und da ist er dann auch gestorben. Also auch im nicht-politischen Bereich ist ein ganz feiner Kerl, Benito Mussolini. Er hat extrem wenig Zeit mit seiner Familie verbracht. Gleichzeitig hat er sich natürlich als Führer Italiens komplett als Familienmensch inszeniert. Er hatte ein engeres Verhältnis zu seiner ältesten Tochter Edda und die Söhne Vittorio und Bruno hat er bald gecheckt, die haben irgendwie nicht genug politisches Talent,
die bringen's nicht.
Die sind's nicht. Hat er fallen lassen quasi und dann hat er nochmal zwei jüngere Kinder nochmal bekommen, der Sohn Romano und die Tochter Anna Maria, die waren aber damals zu jung, um irgendwie im Regime eine Rolle zu spielen, die waren einfach zu klein. Und von eben jenem jüngsten Sohn Romano Mussolini, der übrigens genau Jazzmusiker ist, ist Alessandra Mussolini die Tochter. Ihre Mutter heißt Anna Maria Villani Ciccolone. Und jetzt kommt ein totaler Hammer aus dem Nichts. Die Mutter ist die Schwester von Sophia Loren.
Hä?
Also Hollywood-Schauspielerin Sophia Loren ist die Tante von Alessandra Mussolini und die hat sie eben...
Leiblich, jetzt nicht irgendwie Patentante oder sowas.
Also die Schwester ihrer Mutter.
Ach krass.
Mhm. Und die hat sie übrigens auch darin unterstützt, ebenfalls Schauspielerin zu werden und hat ihr so ein paar Rollen in Filmen verschafft, in denen sie selbst gespielt hat, wie zum Beispiel Die Sünde oder Ein bisschen blond. Und wie das gute Tanten so machen, hat sie ihr außerdem dabei geholfen, in den Playboy zu kommen.
Ja.
Das ist auch noch passiert.
Nett.
Noch ein weiterer Funfact zum familiären Beziehungen von Sophia Loren. Sie ist außerdem die Taufpatin von Hollywood-Schauspielerin Drew Barrymore und die Schwiegermutter von Hollywood-Schauspielerin Sasha Alexander. Die hat nämlich ihren Sohn geheiratet.
Aha, okay,
und ja. Zu Alessandra Mussolini kann man sagen, sie ist eine Frau der tausend Talente. Sie hat einmal ein abgeschlossenes Medizinstudium, jetzt sogar eine Approbation als Ärztin. Sie hat sich, wie schon erwähnt, als Schauspielerin und Model versucht, eben mit Unterstützung ihrer mächtigen Tante Sophia. Und nicht nur das, nein, sie war auch schon Sängerin. 1982 erschien ihr Album Amore. Und hauptsächlich ist Alessandra Mussolini aber eine italienische Politikerin. Sie war sogar Mitglied des Europäischen Parlaments von 92 bis 2004 sowie von 2008 bis 2013 gehörte sie der italienischen Abgeordnetenkammer an und anschließend dem Senat. Man kann so ein bisschen sagen, sie war so eine Art Parteienhopperin. Sie ist nämlich erstmal Mitglied gewesen des neofaschistischen MSI beziehungsweise von der Nachfolgepartei Alleanza Nazionale. Dann hat sie zwischendurch 2003 bis 2009 selber eine rechtsextreme Partei geführt, Azione Sociale. Danach hat sie sich der Mitte-Rechts-Sammelpartei Il Popolo della Libertà angeschlossen und dann 2013 der wiedergegründeten Forza Italia. Im Europäischen Parlament gehörte sie der Fraktion der Europäischen Volkspartei an. Ich habe gelesen, sie hat sich aus verschiedenen Gründen immer wieder politisch verkracht in diesen Parteien. Zum Beispiel aus diesem MSI, dem Movimento Sociale Italiano, ist sie ausgestiegen, weil der Parteichef gesagt hat, die antisemitischen italienischen Rassengesetze und auch der Holocaust ist eine Epoche des absoluten Bösen. Und das war ihr zu krass. Hat sie gesagt,
was?
Nicht mit mir.
Okay,
hat die
also
Partei
sie ist einfach,
verlassen.
Also sie ist einfach auch ein Straight-up-Nazi.
Ja, sie ist faschistisch. Ja. Also sie ist eine faschistische Politikerin.
Aber da ist sie jetzt trotzdem so in unterschiedliche Parteien gegangen, wie man auch durch so unterschiedliche Reality-Formate geht.
Ja, so ungefähr. Also die waren ja, glaube ich, hauptsächlich nicht rechts genug.
Okay.
So war so ein bisschen, so lese ich das. Also sie hat dann auch selber eben gegründet mit mehreren faschistischen
Hardlinern.
Aber
selbst das war ihr nicht rechts genug, die eigene gegründete Partei.
Ja, das hat sich dann auch, frag mich nicht, warum sich das wieder aufgelöst hat, aber auf jeden Fall hat sie diese Libertà di Azione mit mehreren so Fascho-Hardlinern gegründet. Also you get the whole picture.
Es ist alles so italienisch jetzt schon. Man hat Mussolini, man hat Sophia Loren, man hat Faschismus. Das ist wirklich most Italian tap
mit
ever.
Mit einem Album namens Amore. Sie, also man kann ihre politische Karriere so zusammenfassen, sie saß für verschiedene Parteien der italienischen Rechten 11 Jahre im Europaparlament und 14 Jahre in beiden Kammern des italienischen Parlaments und eben jetzt randomly bei Promi Big Brother. Es ist wirklich absurd und skurril. Zu ihrem Privatleben, sie ist verheiratet schon seit den 80ern, hat 3 Kinder, darunter ein Profifußballer. Es ist auch wie so eine Familie voller so
wow.
Promis, die alle irgendwie ja, im Schatten von ihrem leicht problematischen Großvater, wer kennt sie nicht, irgendwie ihr Promi-Leben führen. Ein paar Highlights in ihrer Karriere, kann ich dir vielleicht noch hier kredenzen. Also, wo sie wirklich gar keinen Spaß versteht, ist, wenn jemand ihren Opa, ihren Nonno kritisiert, Benito Mussolini, da reagiert sie allergisch. Als nämlich einmal ein homosexueller linker Abgeordneter im Parlament ihr vorgeworfen hat, dass sie sich eben nie richtig vom Faschismus distanziert hat und von ihrem Großvater, hat sie zu ihm gesagt, lieber faschistisch als schwul. Das war mal so ein
Statement,
was sie mal dagelassen hat. Und das wird ihr auch ihr Leben lang immer wieder vorgehalten.
Ja,
aber
so wie das, was du jetzt da erzählt hast, dann ist sie ja auch bis heute einfach faschistisch. Also warum soll sie sich von ihrem faschistischen Opa distanzieren?
Es gibt vielleicht noch einen kleinen Cliffhanger am Ende. Da kommen wir noch zu. Das war ihr, ich bin ein Berliner, lieber faschistisch als schwul. Und ebenfalls ihre Halbschwester Rachele, die ist auch in der Faschopartei. Die halten das so ein bisschen zusammen und keepen irgendwie die Ehre ihres Großvaters ab. Die hat nämlich auch noch nie ein kritisches Wort über ihren Duce-Opa verloren.
Ist aber auch schwer, da Kritik zu
geben. Ja, ganz schwierig. Und dann ist sie eben, ja, abgebogen, beziehungsweise wieder abgebogen. Sie war ja schon mal in dieser ganzen Musik-, Schauspiel-, Model-, Playboy-Schiene. Irgendwie auch so ein, ja, so ein Trash-Sternchen geworden. Sie hat tatsächlich nicht nur bei Promi Big Brother teilgenommen, sondern auch bei Let's Dance.
Davor?
Ja.
Okay, wow. Ja. Aber hier in Deutschland hat doch mal die Schwester von Barack Obama
Auma Obama.
Ja, auch
Auma
bei Let's
Obama
Dance.
Mit der Rumba.
Ja. Und hier bei Wer wird Millionär war mal ein Enkel von Helmut Kohl, ein Kohl-Enkel.
Gut, ich finde jetzt Kohl-Enkel oder Schwester von Obama ist nochmal eine andere Kategorie als Enkelin des Faschoführers.
Ist jetzt nur assoziativ von mir.
Auch da habe ich dir einen kleinen Ausschnitt mitgebracht von Let's Dance in Italien. Das heißt dort nämlich Ballando con le stelle.
Alessandra Mussolini in versione Lago dei Cigni.
Da sieht man jetzt Alessandra Mussolini in einem Traum von hellblauem Tüll. Da tanzt sie eine faschistische Version des Schwanensees. Und da geht sie gerade rüber, um sich mit der Jury zu streiten. Das hat sich durch die ganze Staffel gezogen, dass sie so immer, nachdem sie getanzt hat, hat sie sich gefetzt mit auch einer bestimmten Frau in der Jury, wo es dann auch teilweise um Politisches ging.
Also sie mag es nicht so gerne, wenn sie kritisiert wird, selbst wenn es der
Foxtrot
ist. Ist
es nicht absurd? Stell dir mal vor, Let's Dance. Unser Let's Dance, da würde so jede Woche so eine ultra umstrittene politische Figur, die sich dann auch zofft und es geht auch um Politisches in dieser Show. Das ist so wild und es ist so skurril, dass sich das irgendwie so mischt.
Ist wirklich cursed. Vor allem habe ich jetzt den Eindruck, dass sie jetzt auch ihre politischen Ambitionen mehr in den Vordergrund rückt, obwohl es eigentlich mehr darum geht, einfach stattzufinden. Und ihr ist es mehr oder weniger egal, ob das jetzt bei Promi Big Brother Let's Dance oder halt im Europaparlament ist.
Ja,
gehe ich da richtig in der Annahme?
Ich habe es noch nicht so ganz durchschaut. Aber
ist das ihr Thing?
Ist schon naheliegend, wenn sie erst bei Let's Dance und jetzt bei Promi Big Brother
macht ja nichts Sinn.
Auftaucht. Sie hat übrigens bei Let's Dance, also sie ist super umstritten und sie ist einfach Dritte geworden.
Und jetzt hat sie Big Brother ja gewonnen.
2020 Dritte geworden bei Let's Dance und jetzt eben Promi Big Brother gewonnen. Da habe ich dir auch noch so, damit du mal einen Eindruck bekommst, wie verhält die sich so im Haus, wie ist sie so ein Charakter, auch nochmal so einen kleinen Clip mitgebracht. Da macht sie sich nämlich gerade lustig über eine Mitbewohnerin im Haus, eine italienische Schauspielerin, und macht sie nach, während die neben ihr sitzt.
Lei non parla, sai che fa lei tutto il giorno così.
Also die sitzt den ganzen Tag rum und guckt nur irgendwie blöd aus der Wäsche, ist langsam und macht nichts.
Ja, aber das ist jetzt etwas, was man aus Reality-Fernsehen schon kennt.
Bisschen wie die Dynamik Ariel versus Hardy Krüger Jr. dieses Jahr im Dschungel. Ist International Reality-Trend. Also da hat sie auch delivered. Also sie weiß schon auch, in ihre Reality-Persona auszuspielen. Irgendwie interesting. Und diese Figur Alessandra Mussolini ist wirklich völlig wild. Also dass es die überhaupt so gibt in dieser Form und sie eben
finde ich auch total cursed.
So stattfindet. Und es
also
wäre
diese
ja
Mischung, die ist ja irgendwie neu. Weil, also man kennt es ja jetzt mittlerweile, was auch schon komplett plemplem ist, dass Reality-Stars in die Politik gehen oder Leute aus dem Entertainment. Ne? Also hier Zelensky, Trump, diese ganzen Leute. Aber jetzt den Weg andersrum zu nehmen, da ist jetzt Alessandra Mussolini die Erste.
Vielleicht.
Wobei im Dschungel gab es auch einmal einen Politiker, Günther Krause. Der war Ministerpräsident in der DDR und von 1990 bis 1991, lese ich hier gerade, Bundesminister für besondere Aufgaben.
Ja, und never forget, erste Staffel Let's Dance
auch
Deutschland.
Verkehrsminister auch, ja.
Heide Simonis.
Stimmt.
War in der ersten Staffel
Let's
Dance.
Also das gibt's schon.
Es gibt's schon.
Gibt's schon, stimmt.
Und Angela Merkel, sie ist jetzt in sehr vielen Podcasts. Vielleicht ist das auch so eine Art Einstiegsdroge.
Ja, aber sie hat gesagt, sie will nicht zu den Cowlitz Hills.
Ja, okay.
Hat sie ausgeschlagen.
Na gut. Also ich finde es krass, weil es wäre in Deutschland ja völlig undenkbar, dass irgendwelche Verwandten von Hitler so Pop-Culture-Promis wären. Sie würden höchstens bei Hart aber fair und Maischberger sitzen, aber nicht bei Let's Dance irgendwie die Rumba tanzen. Hier ist die Enkelin von Hitler. Natürlich kann man jetzt nicht Diktatoren und Kriegsverbrechen miteinander vergleichen und man kann auch nicht Deutschland mit Italien jetzt 1:1 vergleichen. Trotzdem habe ich mir im Zuge dieses Rabbit Holes nochmal angeschaut, wie Italien so mit dem Abkulten ihres faschistischen Führers umgeht und bin da auf eine Arte-Doku gestoßen.
Zwischen Bologna und Rimini, in der Region Emilia-Romagna, liegt die Kleinstadt Predappio. 6.500 Einwohner. Hier wurde der italienische Diktator Benito Mussolini geboren. Hier hat er später eine faschistische Paradestadt bauen lassen. Hier ist seine Grabkammer. Jedes Jahr Ende Oktober werden hier tausende Faschisten erwartet. Drei Souvenirgeschäfte im Ort bereiten sich auf den Ansturm vor. Sie verkaufen alles, was das rechte Herz begehrt.
Sie haben Mussolini-Merch.
Sie haben Mussolini-Merch. Also dieser Souvenirladen, was da so rumsteht, sieht aus wie in so einem deutschen Polizeichat. Und es ist so, dass in Italien es zwar Gesetze gibt, die die Verherrlichung von Faschismus verbieten, aber der Verkauf von so Devotionalien, wie wir eben gesehen haben, hier Mussolini-Tassen, Mussolini-Bier, ist erlaubt. Das ist anders als in Deutschland. Und diese Doku ist echt krass, ist eine Empfehlung. Die heißt Mussolini als Souvenir, Italiens faschistisches Erbe. Gibt's auf YouTube auch zu sehen. Und ein Protagonist in dieser Doku ist der Bürgermeister dieser Geburtsstadt von Mussolini, die Stadt Predappio in der Region Emilia-Romagna, der gegen diesen Kult ankämpfen will und auch dort plant, eine Bildungsstätte zur Aufklärung zu errichten und auf total viele Widerstände stößt. Und was da teilweise für Faschos zu Wort kommen, ist echt krass. Also da pilgern wirklich jedes Jahr zu Tausenden Menschen hin, Mussolini-Fans, Neofaschisten, pipapo. Man kann dort in diesen Souvenirläden Mussolini-Tassen, White-Power-T-Shirts, Hitler-Büsten und so weiter und so fort
kaufen. Also die nehmen es nicht so genau mit der ganzen
Sache. Nee, das ist ein anderer Umgang.
Die sehen es doch nicht so eng einfach.
Auch diese ganze Berlusconi-Regierung ist ja sehr milde umgegangen mit diesem faschistischen Erbe. Es gibt irgendwie italienische Profifußballer, die haben irgendwie Dux auf dem Arm, also lateinisch für Führer, tätowiert. Es ist alles irgendwie so.
What, okay.
Es ist irgendwie so ein bisschen kultiger und es wird irgendwie so ein bisschen, es gibt so ein bisschen mehr Nachsehen.
Mhm.
Es ist irgendwie so ein anderer Umgang einfach mit der Vergangenheit. Natürlich super viele Leute, die sich dagegen stellen, dagegen postieren, dagegen demonstrieren und so weiter. Aber das findet eben auch statt in einem nicht unerheblichen Teil der Gesellschaft, wie wir wissen, weil natürlich dort rechte Parteien an der Macht sind. Also der Führerkult in Italien wird ein bisschen anders oder darf ein bisschen anders ausgelebt werden. Außerdem, es gibt in diesem Geburtsort eben auch noch ein Privatmuseum in der ehemaligen Villa von Mussolini, was auch eben ja, sehr viele Leute anzieht, die da irgendwie ihm wohlgesonnen sind. Und zu diesem ganzen Umgang gehört anscheinend auch, dass seine Enkelin durch Unterhaltungsformate literally tanzt und natürlich auch selber eine rechtsextreme Hardlinerin ist. Jetzt habe ich dir noch einen kleinen Twist versprochen gegen Ende. Es gab nämlich in ihrer Haltung einen kleinen Bruch in den letzten Jahren, der auch einen riesen Familienkrach im Hause Mussolini hervorgerufen hat.
Oh, interessant, ja.
Ja, weil nämlich out of nowhere Alessandra Mussolini im Europaparlament einen Vorstoß angebracht hat, um die Rechte von sogenannten Regenbogenfamilien zu stärken und ihren Kindern.
Hä?
Und das kam wirklich komplett aus dem Nichts. Hier geht es dabei vor allem um das Wohl der Kinder, deren Rechte universell seien. Und deswegen hat sie sich dafür ausgesprochen. Und das hat sie eben gegen ihre Halbschwester aufgebracht, die Rachele, die auch in der rechten Partei ist.
Die war da jetzt nun dagegen.
Sie dann gesagt hat, also Alessandra muss sich jetzt langsam mal fragen, ob sie noch in der richtigen Partei ist. Da gab es nämlich dicke Luft. Und tatsächlich ist es so, dass sie seit 2020 circa, also irgendwie hat Corona bei ihr was Gutes bewirkt, hat sich Alessandra Mussolini so einen kleinen Kurswechsel hingelegt, so ein bisschen liberaler geworden. Sie hat sich ausdrücklich von ihren früheren homophoben Aussagen, Stichwort lieber faschistisch als schwul, distanziert,
okay,
hat dieses Zitat als Fehler bezeichnet und setzt sich heute aktiv für die Rechte der LGBTQ-Gemeinschaft ein und unterstützt ein Gesetz gegen Homophobie und Transphobie. Sie fordert die Vereinfachung der Namensänderung für Transpersonen in Ausweisdokumenten.
Hä? Wo kommt das denn her plötzlich bei ihr?
Meine Kinder. Also sie sagt, die Ansichten ihrer Kinder. Und sie hat irgendwie jetzt eine modernere Sicht auf das Ganze.
Ja, dann Happy Pride,
Happy
Alessandra.
Pride Alessandra
Mussolini, ja.
Aber muss dazu sagen, nicht zu früh freuen, in der Migrationspolitik ist sie weiterhin mindestens Mitte-Rechts-Hardlinerin. Also vielleicht erleben wir Mussolinis Enkelin nicht nur als Reality-Star, sondern irgendwie auch noch als Power-Ally dieser Tage.
So weit will ich jetzt in dieser Folge erstmal noch nicht gehen. Gucken wir erstmal weiter, wie sich das Ganze
aber
entwickelt.
Aber guck mal, also wenn es die Enkelin von Mussolini schafft, eine 180-Grad-Kehrtwende hinzulegen, dann gibt es ja vielleicht noch Hoffnung für die Welt. Vielleicht kann man was Positives rausziehen.
Ja, ja.
Und man hätte es vielleicht
ahnen
können.
Es gibt ja auch faschistische, queere Leute, gibt es ja auch. Viel
jetzt
auch in der Geschichte.
Entzauber doch bitte nicht die Enkelin von Mussolini hier im Podcast.
Stichwort Ernst Röhm, Stichwort Alice Weidel.
Ja, sie ist ultrarechts und Fascho und distanziert sich nicht von ihrem Fascho-Großvater. Also das nochmal als Disclaimer am Ende. Sie ist keine coole Person, die wert ist, abgekultet zu werden. Aber man hätte vielleicht ahnen können, dass die queere Gemeinschaft angeht, vielleicht ein bisschen offen ist, weil ihre Single von 1982,
sie hat eine Single,
die ist nämlich so, als sie ihr Album Amore rausgebracht hat, da war das nämlich ihr Hit.
Love is love. Love is love. Oh, wow, okay.
der Song ist leider ein kleiner Banger.
Da sage ich jetzt mal nichts
Love
zu.
Is love.
Love
Powerful
is love.
Message von Alessandra Mussolini. Also wir beobachten das hier weiter, aber damit schließe ich für heute meine Tabs.
Caro, der Sommer ist ausgebrochen. Die Leute sind wieder draußen, leicht bekleidet und man sieht wieder, mir ist es aufgefallen, viele Tattoos da draußen.
Mhm. Gehst ja gerne auch mal hin zu Leuten und sagst dann, muss das sein? Wie
ja,
kann
genau.
man sich da seinen ganzen Körper so...
Ja, es hält ein Leben lang.
Zu klatschen,
es
sagst
hält ein
du
Leben
dann.
Lang, ja, nee. Ja. Aber ich habe deswegen so ein bisschen gegrübelt und nachgedacht, dass ich in meinem Leben noch nie den Moment hatte, wo ich mir gedacht habe, jetzt ist es soweit, ich brauche ein Tattoo. It just never happened. Ich judge das null. Aber ich habe kein Tattoo, du auch nicht.
Ja doch, ich habe ja über dem Po in so Frakturschrift ARD Audiothek
Ja, musstest
stehen.
Du jetzt durchstreichen.
Muss, jetzt ist es ja, das gab es ja das Rebranding, ARD Sounds.
Ja.
Jetzt habe ich so alle 2 Wochen so einen mega schmerzhaften Lasertermin, um das wieder wegzumachen.
Das ja,
fuckt ultra ab.
Das ist doof, ja. Das nervt. Ja, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie immer Angst vor Schmerzen dabei auch. Also allein das schreckt mich schon ab,
ja,
mir ein
voll.
Tattoo stechen zu lassen. Da über Stunden zu sitzen oder zu liegen und dann sticht da einer mit so einer Nadel da irgendwie rein. Also nicht mal so ein kleines Stick-and-Poke-Herz oder so. Da habe ich einfach Angst vor. Ich weiß es nicht, naja. Also wir sind beide Tattoo-free. Aber als ich darüber nachgedacht habe, ist mir wieder eine MTV-Sendung eingefallen, die ich früher hin und wieder mal gesehen habe und die ich heute gerne mit dir besprechen möchte, weil sie ist wirklich eine der most unhinged Fernsehkonzepte, die ich je gesehen habe. Und wir haben hier ja schon viel gesehen, ne? Von Nasubi über Bridals Plasti bis hin zu Who's Your Daddy. Alles sehr wild und niederträchtig und genauso wild und niederträchtig geht es heute in meinen Tabs
ja.
weiter. Vielleicht sogar noch ein bisschen niederträchtiger, wer weiß. Ich share heute mit dir meine Tabs zur MTV-Sendung Just Tattoo of Us. Hast du die früher gesehen?
Ich habe mal reingeguckt, ich habe so ein paar Ausschnitte, so Worst-of-Highlight-Ausschnitte schon öfter
ja.
gesehen. Man schwankt ja so zwischen, irgendwie ist es ist ein bisschen lustig, gleichzeitig sitzt man quasi so, hält sich die Hände vor die Augen, weil man nicht glauben kann, was da alles so passiert. Aber erklär erstmal.
Ja, ich habe die früher ganz gerne geguckt und das Konzept ist total plemplem und bösartig, möchte ich fast sagen. So bösartig, dass jede Folge mit dieser Triggerwarnung angefangen hat.
In dieser Sendung wird viel geflucht und gelitten. Zuschauer könnten einige Szenen anstößig finden.
Ja, es wird viel gelitten. So viel kann ich versprechen. Geflucht und gelitten. Diese Warnung gebe ich direkt mal hier weiter, auch an die Too Many Tabs-HörerInnen da draußen. In diesem Reality-Format geht man jetzt nicht in der, ich sag mal, fein englischen Art miteinander um, obwohl es ein britisches Format ist, von MTV UK developed. Und das Konzept ist so: In jeder Folge betreten 2 Menschen ein Tattoo-Studio, die irgendeine Geschichte miteinander haben. Das können FreundInnen sein, BeziehungspartnerInnen, Ex-Partnerschaften oder Familien, Geschwister, Eltern, Kinder, whatever. Und die dürfen sich dann ein Tattoo für den jeweils anderen aussuchen. Das heißt, beide kriegen ein Tattoo. Der Haken daran ist aber folgender: Der andere weiß nicht, welches Motiv sich ausgesucht wurde. Es gibt kein Mitspracherecht. Also beispielsweise, wir beide kommen da rein, du suchst mir ein Tattoo aus und ich dir. Und wir wissen beide nicht, was für immer, für Lebzeiten ab nun auf unserer Haut prangt.
Und jetzt war es ja auch nicht so, dass, also ich würde dir in dem Fall einen süßen Sexdelfin aussuchen, du würdest mir eine süße Judas-Ziege aussuchen, man freut sich danach. Das ist ja nicht der Vibe.
Nicht immer, nein. Also es gibt dann einen großen Reveal-Moment am Ende der Folge vor dem Spiegel, wo sich dann so ein Sichtschutz abgenommen wird, ähnlich wie bei Einsatz in 4 Wänden oder so ähnlich. Nur, dass man sich dann halt das Tattoo angucken muss, was die andere Person für einen ausgesucht hat und man nun selber auf der Haut hat. Und wir sind ja jetzt nicht auf Dreisat, sondern bei MTV. Daher kannst du dir vielleicht vorstellen, dass sich da jetzt nicht irgendwie das Kennenlerndatum oder ja irgendwie was Schönes, wie du gerade schon gesagt hast, auf dem linken Knöchel oder so gemacht wurde, sondern eher sowas hier.
Du hast buchstäblich einen Haufen Erbrochenes auf dem Bein. Kirk, erklär uns das Tattoo.
Wir feiern, er muss kotzen und feiert dann noch heftiger. Dazwischen knutscht er mit Mädels.
Und die Krone?
Du bist der König der Kotz-Rally.
Ja, also man hat das Gefühl, das ist eher so ein Rache-Ding. In vielen Fällen, also dass das so Leute hinkommen, die irgendwie so eine Rechnung miteinander offen haben, ja, oder so oft kultig, sich gegenseitig die schlimmstmöglichen Charaktereigenschaften oder
peinliche Momente, auf die man reduziert wird.
Ja, aber es ist so ein bisschen ohne Not.
Ja, also, es gibt auch kein Geld dafür oder so, außer vielleicht eine Auftrittsgage, also man bekommt keinen, ja, Preis, sondern man geht da nur rein, demütigt sich gegenseitig und geht dann wieder raus.
Das ist ja die große Frage, man denkt, was bekommt man dafür?
Nichts. Ja, nichts. Ein Tattoo, umsonst.
Ein Tattoo, wo jemand...
Also, Erbrochenes auf dem Bein hat, ausgesucht vom vermeintlich besten Freund. Also man merkt schon, hier werden auch Freundschaften gebrochen, Beziehungen beendet, Rache geübt, alles freiwillig und selbst ausgesucht, aber trotzdem nicht umsonst rufen die ModeratorInnen immer wieder, bevor es zum Tattoo-Stechen geht, auf zur Hinrichtung, rufen die immer so. Also das ist der Vibe. Die ModeratorInnen, by the way, es gibt immer zwei pro Staffel, wobei eine Konstante durch alle 5 Staffeln geführt hat, das ist Charlotte Crosby, britische Reality-TV-Star-Größe, bekannt geworden durch Gordie Shore, eine Sendung aus Großbritannien, hat danach auch Celebrity Big Brother gewonnen, genauso wie die Enkelin von Mussolini, war bei Ex on the Beach dabei, etc. pp. Und sie hat alle Staffeln, die zwischen 2017 und 2020 ausgestrahlt wurden, moderiert. Ihr Co-Host wechselte immer mal wieder über die Jahre. Erst hat sie das mit ihrem mittlerweile Ex-Boy Friend Stephen Bear moderiert, der auch vorher aus Reality-Fernsehen bekannt war, auch Ex on the Beach, auch Celebs Go Dating, Big Brother und so weiter. Aber seit 2022 ist er auch verurteilter Sexualstraftäter.
Okay.
Denn er hat ohne die Einwilligung einer seiner Ex-Freundin, also nicht die, die mit ihm da moderiert hat, sondern eine andere Ex-Freundin, Überwachungskamera, Videomaterial von den beiden beim Sex auf OnlyFans hochgeladen.
Okay.
Also um dieses Milieu handelt es sich hier. Stephen Bear ist jetzt auch immer mal wieder in der Sendung auch schon mit so sexistischen Kommentaren aufgefallen. Also hat man auch schon gemerkt, dass der irgendwie total unangenehm ist. Jedenfalls nach dem Breakup von Stephen Bear und Charlotte Crosby hat dann Scotty T. die Co-Moderation für eine Staffel übernommen. Ebenfalls von Ex on the Beach, Celebrity Big Brother und so weiter. Und er musste im Jahr nach seiner moderierten Staffel Insolvenz anmelden. Danach gab es immer so wechselnde Guest-Hosts. So, und die Leute nehmen jetzt eben die Normalos in so einer hässlichen, knallbunten Neonröhren-Garage voller Gerümpel in Empfang und erfragen die Geschichte der TeilnehmerInnen, die Stories hinter den Tattoos und teasen eben immer auch mal so ein bisschen an, kommen dann da, während das Tattoo gestochen wird, so in die Kabine und sagen so, boah, das ist ja das hässlichste Tattoo, was ich jemals gesehen habe. Und dann sind die Leute, die noch nicht wissen, was es jetzt ist, aber die das für immer auf der Haut haben werden, sind so, oh nein, oh mein Gott, ist es wirklich so schlimm? Yes, it is very bad.
Und man denkt sich die ganze Zeit, warum seid ihr da? Also warum macht ihr das?
Es gibt keine Motivation für dieses ganze Format.
Wir wollen auf MTV sein.
Ja.
Es ist so ein bisschen so ein jackassiges Gefühl.
Es ist Jackass, es ist auch so ein bisschen, auf MTV gab es ja auch dieses Fist of Sen, wo man, ja, sich auch so gequält hat. Also es stammt so aus dieser Unterhaltungsschiene und halt eben am Ende immer mit diesem großen Reveal-Moment. Und die Teilnehmenden sehen dann endlich das Tattoo, was sie jetzt ihr Leben lang auf der Haut tragen sollen. Und davon habe ich jetzt mal so ein paar Beispiele dabei. Zum Beispiel steigen wir mal direkt ein ins Eingemachte. Hier eine Geschichte zwischen einem Sohn, Louis, und seiner Mutter Mary, die beide zusammen in diese Sendung gegangen sind. Und das Tattoo, was sich Louis für Mary jetzt ausgesucht hat, immerhin seine Mutter, hat den Namen A Lump of Shit. Und es sieht so aus. Du kannst gerne mal beschreiben, was du siehst.
What the fuck is that? Oh, Leah, you're a fucking wrong'un. You're disgusting. I can't even talk to you. What the fuck? What the fuck?
Ja, was ist es?
Sie hat eine Frau auf dem Oberschenkel, die kackt.
Ja, und die Frau ist nicht irgendjemand, sondern sie selbst.
Cool.
Also es ist ein Porträt der Mutter, wie sie sich beim Wäscheaufhängen einkotet, weil das wohl irgendwann mal passiert ist. Und deswegen dachte der Sohn, es wäre jetzt irgendwie witzig, dass der Mutter für immer auf die Haut.
Aber dieses Ding mit Personen, die scheißt, das gab's öfter, weil ich habe das eine, was ich immer im Kopf habe, wenn ich an Just Tattoo of Us denke, ist das hier. Guck, wo jemand auf seinem Steißbein,
ja, das habe ich auch
so
gesehen,
eine kackende Frau hat.
Genau, und das hatte die Background-Story, also das war von zwei WG-TeilnehmerInnen. Da war die Background-Story, dass sie bei ihrem ersten Analverkehr sich eingekotet hat. Und deswegen dachte dann die WG-Bewohnerin, das wäre doch eine gute Idee.
Es ist vor allem riesig, es gibt ja den ganzen Rücken.
Ja, auf ihren Rücken zu tätowieren. Also genau, das ist quasi die Kategorie an Tattoos. Also dieses sich selbst einscheißen ist ein ganzes Genre an Tattoos in dieser Sendung. Das Ganze ist dann natürlich auch sehr emotional. Also hier die Mutter Mary weint dann auch tatsächlich. Also es geht einfach darum, sich gegenseitig zu demütigen. Auch wenn man jetzt sagt, okay, das ist jetzt hart, der Mutter das aufs Bein zu tätowieren und sie weint und so. Die Mutter hatte ja auch die Möglichkeit, dem Sohn ein Tattoo zu machen. Und sie hat sich ebenfalls etwas Schönes ausgedacht, nämlich auf dem Oberschenkel, so Richtung heikle Stelle.
Jetzt war sie ja recht sauer über das, was sie da bekommen hat. Mhm. Also wenn sie das so schlimm findet, was jetzt der Sohn ihr da aufs Bein hat stechen lassen, dann muss ihr es ja jetzt deutlich besser und fairer und normaler sein.
Genau, da hast du aber nicht mit MTV UK gerechnet und auch nicht mit Mother Mary, weil sie hat jetzt hier dem Louis hier eben am Oberschenkel so in Richtung heikle Stelle, da oben, wo es dann da in Richtung, ne, so geht, hat sie ein Porträt auch von sich genommen, ein Porträt von sich, also seiner Mutter, wie sie so ein verpacktes Kondom hochhält und auf den Penis guckt.
Oh my God, how awkward is that going to be when you get an erection? I'm going to be staring down at your mum's face.
Oh, I'm fucked.
Oh, not. That's the case, my babe.
Okay, damit habe ich nicht gerechnet.
Die Folge heißt, my mom cockblocked me.
Ich kannte nur dieses eine Tattoo, da hatte, glaube ich, eine so einen Kaktus auch in der Leiste quasi. Ist auch so wie so ein Pimmel.
Ich finde das Tattoo, was die Mutter sich ausgedacht hat, ein bisschen raffinierter und auch ein bisschen lustiger. Aber es geht trotzdem irgendwie gar nicht.
Raffiniert ist es wohl.
Ja, also es war mehr Idee als, der scheißt sich ein. Ich finde es irgendwie lustig, so einen ermahnenden Blick der Mutter, nutzt ein Kondom. Also dem kann ich so ein bisschen was abgewinnen. Naja, jedenfalls ist mir aufgefallen, als ich mir da jetzt so ein paar Folgen angeguckt habe nochmal, dass es so Oberkategorien von Tattoos gibt. Also es geht zum Beispiel viel um Familientrubel, also Geschwister, die sich gegenseitig zum Gespött machen, intime Geheimnisse, die preisgegeben werden, wie eben, ich weiß, du hast dich mal eingeschissen oder so, aber eben immer auf so einen erniedrigenden Moment reduziert werden. Auch so doofe Angewohnheiten, wie eine Person kommt immer zu spät, deswegen habe ich hier eine Armbanduhr als Handgelenk tätowiert und so weiter.
Das kannst du mir machen.
Genau, das könnte ich dir zum Beispiel gut machen. Dann gibt es Rache-Tattoos, also alles, was den Körper bloß stellt. Da habe ich zum Beispiel gesehen, eine Frau, die sehr kurze Haare hat und dann wurde ihr ins Genick hinten so ein ganz schön geflochtener Pferdeschwanz tätowiert. Es wird auch viel mit sexueller Demütigung gearbeitet, also zum Beispiel so eine Lupe rund um den Penisbereich etc.
Absurde Sendung, aber man schaut natürlich auch nicht weg.
Nein, man bleibt dran. Ich bleibe natürlich dran, vor allem, wenn die dann so ausrasten deswegen. Also manche weinen, aber andere prügeln sich beispielsweise dann auch.
You fucking shit me.
Your wife told me you have a little dick.
Fuck you.
Where is it?
You shit me here?
You're fucking stupid.
Like, for real?
He's
a grab
here.
Fuck yourself, dude. That's fucked up.
Also sie haben Security vor Ort für den Fall der Fälle.
Okay.
Naja. Dann gibt es eine große Überkategorie, die Break-Up-Tattoos. Da wird jetzt extra in diese Sendung gegangen, um sich von einem Partner oder einer Partnerin vor laufender Kamera über dieses Tattoo zu trennen. Auch davon habe ich ein Beispiel mitgebracht.
You mess with the bitch, you gotta sit in the doghouse.
You want to explain this tattoo?
I chose the dog because when that girl messaged me, she said that he had bent her over in all fours on my couch. And the face was because you cheated on me with a fucking bitch that was so disgusting. Now everyone's gonna be laughing at you.
Also sie hat ihm quasi einen Hund tätowieren lassen mit dem Gesicht von seiner Affäre?
Ja, und der Bauchnabel ist das Arschloch des Hundes. Und da steht drüber Cheater.
Das kann doch nicht sein.
Warum geht man denn da rein, wenn man schon weiß, man hat kein gutes Verhältnis irgendwie?
Also nee,
ich checke gar nicht,
machen.
Wie man die Leute da reinlockt.
Wenn man die Trennung schon kommen sieht, dann sollte man nicht in die
nicht
Sendung.
Zu Just Tattoo was gehen. Eine andere Person hat sich über das Tattoo erst getrennt. Da war das Motiv eine stinkende Toilette, wo drüber stand, you're dumped. Und dann aber wieder zurückgezogen und gesagt, sorry, nee, war nur ein Prank. Noch in der Sendung.
Hä?
Sorry, war ein Prank. Ich trenne mich gar nicht von dir. Die schon geweint und alles. Und ich so, ja, okay, danke. Jetzt habe ich aber für immer dieses Tattoo. Das auf ist ja der ein, Schulter.
Ja, ein cooler Prank.
Also total Curse, da macht es gar keinen Sinn. Allerdings gibt es auch hin und wieder mal eine sweete Geschichte mit empowernden Tattoos und Liebesbekundungen. Hier zum Beispiel von diesem lesbischen Pärchen.
I love you. Hattie, I love you. A lot. That's why I got yours. How much you mean to me? I don't want us to be just friends anymore.
Oh. Sie möchte nicht mehr nur Freundin sein.
Sag es mit einem Tattoo bei MTV.
Ja, dann wäre jetzt natürlich doof, wenn die andere Person sich gerade eine stinkende Toilette tätowiert hätte, sich ausgesucht hätte auf dem Unterschenkel. Aber in dem Fall kann ich euch beruhigen. Sie hatte ein You Mean Everything auf dem Bauch. Ja. Und jetzt habe ich bei der Recherche nochmal gesehen, dass es das Ganze auch schon in Deutschland gab. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Auf RTL Now im Jahr 2020, moderiert von Elena Miras und Mike Heiter als Host, ja. Und da sind dann jetzt natürlich auch oft Tattoos mit Deutschlandbezug, also sowas wie so ein Herne-West-Logo als BVB-Fan und so weiter. Da steht dann irgendwie drüber billig und willig und so. Ja, also gab es auch schon für eine Staffel, war noch immer mal wieder deutsche Celebrity-Gäste bei Gina Lisa zum Beispiel.
Oha.
Und jetzt wollte ich dich fragen,
kommt
falls
es ran
das
ans Original vom Schock-Modus her?
Ja. Ja, also da hast du auch Leute, die sich dann so da trennen und sowas. Naja. Aber ich wollte dich fragen, falls es das jetzt mal wieder geben sollte in Deutschland, ob wir da beide mitmachen wollen.
Ja, finde ich gut.
Dass wir uns da was
tätowieren. Aber gehen wir auf so Mausig-Modus dahin oder würdest du schon so eine Rache-Ding draus machen? Also dass wir uns beide das Schlimmstmögliche. Das Schlimmstmögliche. Was wäre das Schlimmstmögliche, was du dir. Also worauf muss ich mich denn da einstellen jetzt?
Naja, die Uhr würde bei dir natürlich schon passen. ARD Sounds Logo, das hast du jetzt auch schon gesagt.
Und dann gibt es wieder ein Rebrand, ne? Da muss ich wieder von vorne anfangen.
Ja, eben.
Ja, bei dir, ich glaube, also was du richtig cool fändest, wäre so Potterhead. Da würdest du dich, glaube ich, freuen.
Ja.
Was ganz Schlimmes, was man dir antun könnte, wäre vielleicht so irgendwas Puppen-Relatedes, weil da verstehst du gar keinen Spaß.
Nein, das stimmt, da bin
also
ich ganz streng.
Ein Porträt von Elmo, darunter steht aber Grobi. Und dann musst du dein Leben lang damit rumlaufen. Mit einem falsch zugeordneter Sesame Street Character.
Ja, das ging gar nicht. Das ging gar nicht. Ja, und dann würde ich dir aber wahrscheinlich so ein Labubu auf die Stirn oder so.
Weil damit wäre ich jetzt richtig an Zahnezeit.
Ja, das käme giftig jetzt beim nächsten Autoren-Meeting. Wenn du so ein Labubu auf
Labubu
der Stirn
Unternehmen Brad.
Ah ja, 6-7. Ist auf jeden Fall ein Rabbit Hole mit viel Material, aber ich kann es wirklich nicht empfehlen, weil man fühlt sich danach ganz schmutzig, wenn man sich das angeguckt hat. Aber deswegen musste ich mich jetzt hier heute in ARD Sounds nochmal reinwaschen. Aber damit sind die Tabs für diese Woche geschlossen.
Ein Glück.
Wow.
Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende angekommen der Folge. Wahnsinn.
Ist das
die
so?
Die Zeit fliegt.
Die Zeit, die rennt.
Alles unter den Augen von diesem weirden Frettchen, was mich immer noch anstarrt aus der Ecke.
Das könnte ich dir tätowieren.
Ich hatte zwischenzeitlich wieder Konzentrationsprobleme deswegen. Ich muss das echt gleich mal fotografieren. Aber ja, wir beenden jetzt hier die Aufnahme, machen noch eine kleine Cross-Promo und dann sagen wir nochmal Tschüss. Wir kommen nochmal rein und wir winken nochmal.
Alles klar.
Ja. NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo. Diese Woche empfehlen wir euch die Doku-Serie Bin ich schön? Jeder kennt's, man schaut in den Spiegel und einem gefällt vielleicht nicht alles, was man da so sieht. Bin ich schön? Das fragen sich auch 4 Protagonistinnen in dieser Doku-Serie, die in der neuen Staffel Bin ich schön? Begleitet werden. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal rein in den Trailer.
Was habe ich alles machen lassen? Wo fange ich an und wo höre ich auf? Ich bin jetzt nicht zufrieden, also heute, wie ich hier sitze, einfach nur aus dem Grund, weil ich nie sehen werde, wie sich mein Körper natürlich entwickelt hätte.
Ich habe Haarausfall, seit ich 20 Jahre alt bin. Und ich glaube auch nicht, dass es so weit hergeholt ist, wenn man sagt, dass unsere Generation unglücklich ist, gerade weil wir uns durch Social Media ständig mit irgendwelchen Menschen vergleichen. Ich werde eine Haartransplantation in Istanbul machen.
Wenn ich in den Spiegel sehe, dann sehe ich nur diesen Fehler, so eine weibliche Brust. Deswegen wollte ich das jetzt in Angriff nehmen und wegoperieren lassen.
Ich glaube, bei dem Eingriff geht es weniger darum, dass ich optisch schöner werde, sondern einfach um frei sein.
Was macht man nicht für Schönheit?
Every ending is a loop again and loop again. It's red
Bei mir hat man in der Pubertät gemerkt, dass sich nur eine Brust entwickelt. Ich trage hier, seitdem ich 15 Jahre alt bin, Silikon. Und ja, es macht einfach nur Probleme. Ich werde mir auf meiner rechten Seite das Silikonimplantat entfernen lassen.
Habe so das Gefühl, dass ich einfach ein Stück Feli loslasse und ja, irgendwie dann zu einer neuen Feli werde, die sich hoffentlich wohlfühlt und ja.
Ob ich schön bin? Guck dich an, Bro. Natürlich bist du schön.
Ich bin schön.
Bin ich schön? Müssen wir entscheiden.
Bin ich schön mit 3 neuen Folgen gibt es ab jetzt in der ARD Mediathek. Schaut da doch auf jeden Fall gerne mal rein. Link findet ihr wie immer in den Shownotes.
Cross-Promo Ende.
Ach, Caro, dann haben wir es mal wieder für diese Woche geschafft. Ich bin ganz verschwitzt, weil es so sommerlich ist.
Ich bin irgendwie auch verschwitzt. Lass mal raus vor die Tür.
Immer wenn man zu viel Tabs geschlossen hat, muss man danach in die Eistonne.
Wenn ihr zu Hause auch offene Tabs habt und Rabbit Holes, die ihr uns gerne mitteilen möchtet, dann macht das doch gerne. Zum Beispiel per Mail an toomanytabs@ndr.de.
Oder aber an unsere Socials. Da heißt du @carowops und ich @miguelr_aus_a. Da freuen wir uns natürlich über Einsendungen, Themen, Tabs, aber auch Kritik oder falls ihr irgendwelche
Lustiges,
Nachreichungen
Witze,
habt oder so. Aber auch gerne mal über, falls ihr irgendwo gerade Spaß habt und mal ein Selfie schicken wollt.
Auch schön.
Auch schön. Also wir freuen uns einfach, wenn wir in Kontakt gehen. Wir connecten da gerne.
Gerne bei Fotos überhalb des Kinns bleiben.
Richtig. Und kommentiert vielleicht mal bei Spotify oder anderen, was ihr uns tätowieren würdet.
Wir haben doch mal die eine Hörerin getroffen, weißt du noch, als wir bei der Tram-EM waren in Frankfurt. Da haben wir eine Hörerin tatsächlich getroffen, die hatte den Pfeilstorch tätowiert.
Ja, das fand ich krass.
Das war krass. Ist keine Aufforderung an euch, dass ihr euch jetzt Tabs tätowieren sollt. Aber wir lassen das mal hier, als kleine Inspiration. Nee, das war schon krass. Der war auch echt groß. Und ich habe gesagt, das ist ihr Lieblingstab. Der war riesig, der Storch. Also da haben wir gestaunt und uns gefreut.
Bauklötze haben wir gestaunt. Also ja. Da freuen wir uns, falls ihr Vorschläge in den Kommentaren loswerden könnt. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder hier in ARD Sounds.
Bis dahin. Okay. Bin müde.
Okay, bis dann.
Nonni, ich bin ganz müde. Kann nicht mehr.
Willst du auf den Arm?
Ich komme an den Knopf nicht dran. Du musst draufdrücken.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen. Caro Worps und Miguel Robitzky.
Producerin Henny Koch.
Redaktion Der Apparat Berlin.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt.